Wir haben in Deutschland 2000 Rechenzentren und nicht alle Applikationen werden es uns erlauben, dass genau diese ausschließlich in diesen Rechenzentren laufen, weil unsere Kunden zunehmend dezentrale Daten produzieren und auch erwarten, dass dezentral mit den Daten etwas für sie Vorteilhaftes geschieht.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die IT-Komplizen und ich darf mich wieder mal sehr freuen, dass ich den Uwe hier begrüßen darf. Hallo Uwe.
Ja, ich freue mich auch sehr und wir haben schon in Vorbereitung gefragt uns, ja, also danke, dass ich zum insgesamt vierten Mal hier bei dir sein darf.
Das ist ja schön. Also der Lokalmatador in Berlin, der Uwe, da freue ich mich immer riesig, wenn wir uns hier im Prenzlauer Berg treffen. Ja, Uwe, wir haben ja einiges zu besprechen. Für die, die diese vier Folgen nicht mitbekommen haben, sag trotzdem nochmal, was deine Rolle bei Cisco ist. Zum vierten Mal.
Okay. Ja, ich leite bei uns das Fachvertriebsteam Data Center für ganz Deutschland.
Ja, Uwe, letztes Jahr im November, im Jahre 2025, wurde was Neues vorgestellt, heißt Unified Edge. Mag nicht jeder mitbekommen haben, weil es für mich zwar, weil ich bei dem Announcement zugegen war, sehr präsent war, aber nicht jedermann präsent ist. Wie siehst du das denn?
Ich sehe es so, dass wir quasi eine Generalprobe gemacht haben. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir das ganz groß, prominent und deswegen danke, dass du diesen Termin heute gewählt hast auf der Cisco Live in Amsterdam announcen. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Und die November-Aktion, die wir gefahren haben in München, die war quasi eine Generalprobe. Eine Generalprobe für etwas Großes, wie wir glauben, weil wir gehen davon aus, dass in Zeiten von Data Center Wachstum generell, in Zeiten von AI als ein Push alleine die zentrale Gestaltung von solchen Architekturen nicht ausreichen wird und dass was ganz Dezentrales entstehen wird bei unseren Kunden und Partnern.
Okay, also für die, denen das nicht so geläufig ist, alle Hyperscaler, es gibt so viele KI-Rechenzentrumsprojekte, die gerade parallel laufen, über die ganze Welt verteilt. Deswegen haben wir auch so ein bisschen eine Herausforderung mit so DIMM-Modulen gerade und GPUs. Eure Aussage ist, das kann nicht so weitergehen, dass das immer nur an zentraler Stelle stattfindet, sondern das kann auch dezentral stattfinden.
Ja, um es ein bisschen zu kolorieren, das ist die eine Aussage, dass die Welt nicht nur aus, zum Beispiel, wenn du das Wort benutzt hast, Hyperscalern bestehen wird. Aber selbst wenn wir einfach nur auf Deutschland gucken, wir haben in Deutschland 2000 Rechenzentren. Mhm. Ja? Und nicht alle Applikationen werden es uns erlauben, dass genau diese ausschließlich in den Räumen, in diesen Rechenzentren laufen, weil unsere Kunden zunehmend dezentrale Daten produzieren und auch erwarten, dass dezentral mit den Daten etwas für sie Vorteilhaftes geschieht.
Okay, ja, das macht ja absolut Sinn. Also ich meine, IT hat sich immer zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung aufgehalten und es gab nie das komplette Entweder-Oder. Ja, also wir haben uns immer irgendwo dazwischen aufgehalten. Sag mal, wenn ich das Ding sehe, also Unified Edge, wir verlinken es bestimmt irgendwo in den Shownotes, dann sieht es erstmal aus wie Rackmount, ein bisschen viel Compute, also sehr stark Compute-zentriert. Ist das eigentlich der Haupteinsatzzweck? Also Rechenleistung, RAM, CPU, GPU, sowas?
Es ist der Anfang. Ja? Okay. Es ist der Anfang, es ist ein Anfang, aber es ist eben nicht der Haupteinsatzzweck, sondern wir gehen davon aus, egal ob es im Einzelhandel ist, im Healthcare ist, in irgendwelchen Filialstrukturen, in verteilten Produktionssystemen, you name it, die Liste nach oben ist offen, dass unsere Kunden quasi nicht nur rechnen wollen, sondern wenn sie verteilte Systeme haben, auch andere Aufgaben lösen müssen, andere technische Aufgaben lösen müssen. Und deswegen bietet dieses Gerät Platz für die Lösung von mehr als nur Compute.
Okay, Compute macht es sehr kompakt, also es ist sehr stark zusammengepackt. Es lässt sich auch in alle möglichen Ecken stellen, also ins Rack mit vier oder zwei Schienen, an der Wand nageln und dann Schreibtisch stellen. Da ist es sehr kompatibel. Sag mir nochmal was es noch tut, außer dass da fünf, glaube ich, maximal Compute-Nodes reinpassen mit den Änderungen, die noch kommen.
Genau, also es hat ein zentrales Modul, insgesamt sechs Wahlmöglichkeiten. Eine davon ist besetzt, damit das Gerät funktioniert und dann hast du schon richtig erwähnt. Ja, es sind fünf weitere Gestaltungsmöglichkeiten, die übrigens sogar frei flexibel sind. Also wenn man jetzt, um den Link zu machen zu deiner vorherigen Frage, nur mit Compute behandeln wollte, dann ginge auch das. Aber wir glauben, dass unsere Kunden das Problem haben werden, technisch, wir unterhalten uns ja wahrscheinlich auch noch darüber, warum, welches Problem sie an sich eigentlich lösen wollen. Aber technisch, man muss ja quasi Infrastruktur verbinden. Ja, man braucht also ein Netzwerk. Wenn man Daten verarbeitet und sie dezentral verarbeiten möchte, dann muss man sie irgendwo hintun. Also brauchen wir Storage. Ja. Wenn wir große verteilte Umgebungen haben, dann gibt es mehrere Angriffspunkte. Die gibt es sowieso in Zeiten von AI. Wächst die Zahl der Angriffspunkte. Und hier haben wir ein konkretes, auch infrastrukturelles Beispiel. Das heißt, wir brauchen quasi dezentrale Sicherheit. Also sprich, es gibt auch ein Security-Modul für diese Gerätschaft, für das Unified Edge.
Genau, und die Anbindung an die Zentrale über so eine SD-WAN-Funktionalität ist dann wahrscheinlich auch einfach integriert.
Die habe ich gerade mal gar nicht erwähnt, weil ich davon ja inhärent ausgehe, ja, dass wir, wenn wir zum Beispiel bei Filialstrukturen sind, natürlich solche Außenstellen anbinden müssen. Und ja, das gehört auch dazu. Und um es schon mal vorwegzunehmen, der große Vorteil dieser neuen Gerätschaft sind zwei Dinge. Ja. Das eine ist, wir gehen von der Applikation aus, im Unterschied zu vorherigen Konzepten, die wir ja auch schon hatten in der Vergangenheit. Und wir gehen davon aus, dass Komplexität, erhöhte Komplexität, auch dazu führen muss, dass ich quasi komplexe Strukturen einfacher managen muss.
Okay, also da kommen wir gleich dazu zum zentralen Management. Gehen wir nochmal abschließend auf die Box. So wie ich das verstanden habe, ist diese Box sozusagen so dimensioniert, wie sie der Kunde, der sie abnimmt, braucht. Die wird direkt ab Werk geliefert, die wird sicher verschlossen, dass da kein Schmuh damit getrieben wird. Zusätzlich gibt es noch die Sicherheitskomponente, dass jede der installierten modularen Komponenten eine Secure Boot Funktionalität hat, dass man sicherstellen kann, dass auch das drin ist, was eigentlich bestellt wurde und dass es auch von euch kommt, weil das ist ja auch ein Risiko. Und dann wird es dem Kunden geliefert. Es wird sogar so verschlossen, dass man Module gar nicht ersetzen kann, ohne es zu zerstören. Also das ist auch eine Sicherheitsmaßnahme. Und dann hast du es eigentlich richtig gesagt, dann sind da verschiedene Module drin, so wie sie der Kunde braucht. Die sind grundsätzlich flexibel, aber nur der Kunde hat den Schlüssel dafür. Und dann sagst du, wie du richtig erwähnt hast, das gab es in der Vergangenheit schon. Ich konnte mir da einen Server hinstellen, dann habe ich mir da irgend so ein SD-WAN-Gerät hingestellt, da stand eine Firewall, da stand noch irgendwie ein Switch, da stand noch irgendwie ein Access Point, vielleicht noch ein WLAN-Controller. Euer Ziel ist es, möglichst das zu harmonisieren in einer Box und jetzt kommen wir zu dem Punkt und das dann auch noch zentral zu verwalten.
Genau. Ich war gestern zum Beispiel auf dem Sachsen-Stammtisch, eine Kundenveranstaltung, die wir seit über 20 Jahren fahren und da war das natürlich auch ein Thema, Unified Edge. Und die Beispiele, die wir da diskutiert haben, waren klassisch. Ja. Es gibt diese Filialstrukturen, wo man quasi Sandwich-IT hat. Ja, da hat man also irgendein Gerät, da ist Storage drin. Da hat man irgendein anderes Gerät, das managt übrigens dann auch eine andere Abteilung. Die kümmert sich um die Anbindung und vielleicht das Netzwerk in der Lokalität. Und natürlich hat man da irgendeinen Server und im Zweifel ist da vielleicht auch nochmal Storage drin. Und zu guter Letzt gibt es dann irgendeine andere Gerätschaft und die nennt sich dann Firewall. Und was wir hier anbieten ist, dass wir sagen, also das geht mal alles in eins, ja, und wird auch durch ein sozusagen Schweizer Taschenmesser, ja, was dann die Profile für alles verwalten kann, gemanagt. Damit erfüllt man im Prinzip den Wunsch, dass man mit weniger viel, viel mehr machen kann und kann sich dann auf die Applikationen konzentrieren.
Darf ich da nochmal organisatorisch reinfragen? Du hast ja ganz richtig erwähnt, dass teilweise diese verschiedenen Bausteine, die ich in der Außenstelle brauche, auch von verschiedenen Abteilungen verwaltet werden und oder vorgegeben werden. Was du sagst, ist jetzt, das Delivery, also die Bereitstellung des Gesamtprofils, was alles abdeckt, kommt aus einer zentralen Cloud-Schnittstelle, also Intersight, das kann man vielleicht auch sagen, ist dann die Schnittstelle. Aber die organisatorischen Einheiten liefern ihre Anforderungen an diese zentrale Stelle, dass da sozusagen ein Konfigurationspaket draus gebaut wird. Das wird in Betrieb genommen, sobald das Gerät vor Ort ist. Apropos, wie nehme ich das Gerät eigentlich vor Ort in Betrieb? Brauche ich da IT-Personal?
Deine erste Frage erstmal, natürlich arbeiten quasi an der Erstellung der Profile, ja, die also bestimmte inhaltliche Separationen, also andere Blickwinkel haben, verschiedene Menschen zusammen, wenn nicht alles, wenn die Firma zu klein ist, in einem Köpfchen wäre. Aber in der Exekution, also in dem Rollout, benutzt man sozusagen ein System. Das ist der Ansatz, ja, und wir starten mit Storage Compute jetzt und wir werden in diesem Jahr das vervollkommnen mit Netzwerk und Firewall. Ja.
Okay, das ist ja super. Und jetzt noch die Frage, wie man es vor Ort in Betrieb nimmt, damit man sich das ein bisschen vorstellen
genau.
kann.
Genau, also die Inbetriebnahme, die soll natürlich so sein und die ist auch so, dass man eben nicht das Spezial-Know-how braucht, sondern man kann sich das so vorstellen, wir liefern da einen Beipackzettel. Du sagst es ja vorhin schon, das wird am Werk vorkonfiguriert. Und dann steht da ungefähr drauf, nimm mal das rote Kabel und steck das in die rote Buchse und das blaue in die blaue. Mhm. Ja, und drück nochmal diesen einen Knopf, damit das Gerät sich von zentraler Stelle, wo dann die Gesamtkonfiguration erstellt ist, die Konfiguration ziehen kann und man dann von zentraler Stelle dezentrale massiv skalierbare, dezentrale Infrastrukturen aufbauen und betreiben kann.
Okay, also das würde dann alles, die Firewall-Konfiguration, die Netzwerk-Konfiguration, das Betriebssystem, das vielleicht da vor Ort benötigt wird oder der ganze Stack, wenn du so möchtest, Storage und alles drum und dran, das wird dann wie ein Paket dorthin geliefert, wenn es nicht bereits vorinstalliert ist und das wird alles gemacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, neben den richtigen Kabeln einstecken, gibt es auch noch eine App, da kann man es auch noch per NFC, kann man irgendjemandem die Möglichkeit geben, das Ding zu registrieren.
Das ist richtig, ja. Inwieweit die sich als das Hauptinstrument durchsetzen wird, das wird die Zeit zeigen. Aber ja, da hat sich ja jeder von uns dran gewöhnt und der eine oder andere fühlt sich auch wahrscheinlich besser, sogar im Betrieb. Ja. Man denke nur an viele, viele Leute, wie oft die darauf gucken, ob ihre Solaranlage wie viel Strom liefert. Mhm. Ja, und das machen sie von unterwegs und gucken zu Hause nach, ändert gar nichts, aber lässt sich gut anfühlen. Ja. Und vielleicht ist es hier so ähnlich.
Genau. Gefühlte Kontrolle ist auch eine Kontrolle,
genau.
Wenn du so möchtest.
Genau.
Um da mal drauf zu kommen, jetzt haben wir kurz beschrieben, was da drin ist. Also was man ganz klar sagen kann, die Compute-Kapazität unterscheidet sich fundamental von dem, was zum Beispiel frühere Generationen der ISR-Router konnten. Ja, da war so ein Compute-Modul drin, vielleicht, wenn es ein großes Modell war, zwei. Aber jetzt haben wir ja bis zu 5 solche Geräte, die dann auch auf Xeon-Prozessoren basieren. Da kann man teilweise sogar noch ein oder manchmal, so ist der Plan, 2 GPUs rein. Das ist schon eine massive Rechenleistung für die Größe, die das Gerät selber hat. Mhm. Und deswegen muss man bei den Einsatzszenarien auch nochmal neu denken, oder? Also da kann man auch anders denken.
Jetzt sieht man, dass wir ein gutes Team sind im Erstellen von Inhalten. Wir haben nämlich den einzigen Running Gag bisher noch gar nicht angesprochen, aber durch deine Frage hast du es initiiert. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Motivation ist natürlich, dass wir mit Automatisierung und mit Massive Scale und mit weniger mehr tun etwas haben, was den Anforderungen aktuell genügt. Die andere Motivation, wie eingangs erwähnt, ist natürlich künstliche Intelligenz. Mhm. So, und wenn du jetzt fragst nach Datenverarbeitungskapazität, ja, dann, wir alle wissen das, CPU, GPU. Der Gag dieses Geräts, dieser Architektur ist natürlich, dass wir dezentrale AI damit implementieren. Ja, wir wollen also nicht nur die Anbindung und das Management und so weiter, sondern wir wollen unseren Kunden eine Möglichkeit geben, vor Ort mit den Daten in der Geschwindigkeit, die die Applikation oder der Business Case verlangt, Dinge zu berechnen, ja, und zur Verfügung zu stellen, um dann im Business zu exekuten, die vorher vielleicht ohne die AI-Infrastruktur, die dezentrale AI, nicht möglich war.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Jetzt kann sich nicht jeder das vorstellen, in welchen Branchen sowas gängig ist. Hast du irgendwie, habt ihr jetzt auch schon einige Gespräche geführt, kannst du einfach mal grob sagen, das sind jetzt erstmal die Branchen, bevor wir dann auf die echten Use Cases eingehen?
Das System ist natürlich nach oben offen. Ne? Also da sollte sich bitte jetzt, wenn ich jetzt hier ein paar Themen nenne, niemand ausgeschlossen fühlen.
Ja, macht Sinn.
Auch Defense, ja, in aller Munde ist so ein Thema. Aber grundsätzlich mal haben wir uns bei der Konzeption auf 4 Themen im ersten Wurf orientiert. Und das erste Thema ist Retail. Ja? Und wir sprachen ja schon über Filialstrukturen. Das zweite Thema ist Industrie und Logistik, also Betriebe, verteilte Betriebe, Lager, verteilte Lager. Ja. Ein drittes sind Healthcare-Strukturen, gibt es unterschiedliche Aspekte. Hier erstmal, weil du sagtest, sag mal erstmal die Themen, nur die Überschrift. Und ein letztes Thema, und das ist eigentlich ein Thema, was schon immer in aller Munde war, rein technisch, ja, wo es schon immer Versuche gegeben hat, Dinge zu verbessern und wo es immer wieder auch, gerade hier in Berlin, ja, wir denken ans letzte Jahr, Motivation gibt, Dinge besser zu machen, intelligente Städte. Mhm. Ja, also Einzelhandel, Industrie, Logistik, Healthcare und intelligente Städte.
Um auch mal ein bisschen konkreter zu werden, was diese Branchenansätze geht, hast du irgendwie Beispiele aus dem Bereich Einzelhandel, was da so ein Use Case sein könnte? Also eine Filiale anzubinden, steht außer Frage, braucht man, ja. Zentrale Verwaltung ist auch jeder dabei. Aber so, was kann man mit dem, was dieses System Unified Edge bietet, noch alles weiterdenken? Was könnten da so Use Cases sein?
Genau, da würde ich mal mit einer plakativen Story beginnen, ohne einen Brand zu nennen. Die ist in US wirklich auch sozusagen ein Use Case gewesen. Es geht um Fraud Detection im Retail. Ja, wir fangen mal an, also Einzelhandel. Und da ist es so, dass besonders in Gebieten, wo Arm und Reich sehr aufeinander trifft, die Begehrlichkeit, sagen wir mal, an den Regeln vorbei zu agieren, ein bisschen größer ist. Und das Interesse der Retailer natürlich, sozusagen ihren Rahmen, ihre gesetzten Rahmen einhalten zu lassen. Was heißt das ganz plakativ? Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass jemand eine Banane wiegt in einem Shop, ja, kriegt dann so ein Bubble, ja, und geht dann hin ans Weinregal und klebt die auf Barolo rauf, ja, und zieht die dann durch auch eine Kasse. Mhm. Ja. So, jetzt, wenn man das verhindern will, dann wird einem gleich klar, also das muss ich dann in der Zehntelsekunde verhindern, in der jemand dann da ist, ja. Und hier haben wir zum Beispiel Einsatzfälle, wo wir unter Zuhilfenahme von KI, ja, von Modellen, die trainiert sind, ja, also wie sieht denn quasi eine Barolo-Flasche aus, zum Beispiel,
wie schwer ist die
und wie unterscheidet sie sich auf jeden Fall von einer Banane, ne, und das in Kombination von, ich weiß nicht, 10.000 Produkten pro Rite, also das ist so ein Anwendungsfall. Es gibt andere, nehmen wir mal positive Beispiele, Kundensteuerung, also adaptive Werbung, ja, Wegeermittlung. Ein anderes Thema ist, und da gibt es ja auch schon in Deutschland erste, nicht nur Versuche, sondern erfolgreiche Piloten, dass man quasi mit alleine auf IT gestützt, im Prinzip einen Retail-Shop und den dann auch 24/7 betreiben kann. Dazu brauchst du natürlich IT. Also Verwaltung des Ganzen, Loss Prevention, Fraud Detection, Kundenangang, das sind so einige erste Beispiele.
Eine komplette Automatisierung. Also du kannst ja über Kameras, Sensoren, kannst ja zum Beispiel eine komplett automatisierte Filiale erstellen. Du kannst ja eine komplett automatisierte Abrechnung generieren und so weiter. Du hast da ja unzählige Möglichkeiten, die, wie du selber sagst, was passiert, wenn da die Verbindung in das Rechenzentrum nicht da ist, darauf aber alle Abwicklung basiert, dann hast du dir eine Filiale, klar kann auch das System mal ausfallen, aber dann hast du eine Filiale, die ist voll mit Gästen und du kannst keinen einzigen abrechnen. Was machst du dann in dieser Situation? Im schlimmsten Fall hast du kein Personal. Zum Glück sind wir soweit noch nicht, aber das ist ja dann auch so eine Situation. Ja. Gut, dann kommen wir mal auf Industrie und Logistik.
Also hier geht es eigentlich darum, dass wir glauben, dass Produktion und IT immer mehr zusammen wächst.
Okay.
Und dass in der Produktion aufgrund der Anforderungen, dass Agilität sozusagen in den Werkhallen sozusagen Einzug hält, dass man schneller, ja, auf zum Beispiel individuell erstellbare unterschiedliche Produkte schneller reagieren muss. Wenn ich schnell reagieren muss, brauche ich die Intelligenz sozusagen vor Ort. So, und wenn ich die Intelligenz vor Ort brauche und sie auch noch managen will, dann brauche ich vielleicht in jeder Werkhalle ein kleines Mini-Data-Center.
Macht Sinn.
Ja. So, und das will ich nicht so haben, dass ich zum Sklaven der Infrastruktur werde, die dann wieder in Silos zu unterschiedlichen Teilen, sondern die soll aus einem gemanagt werden. Eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist Lagermanagement, ja, als ein Beispiel. Also, wo packe ich welche Geräte hin, wo fährt irgendein sozusagen Roboter lang, um irgendwelche Teile einzusortieren, auszusortieren. Wie korreliert quasi der Mensch, der in einem Lager arbeitet, mit einem, der sozusagen inhuman agiert, also die Roboter. Also das sind so Themen, die wir sehen.
Genau, also was du sagst, also der Trend, und das hat man ja auch schon mitbekommen, es gibt ja wahnsinnig viele Online-Shops heutzutage und es gibt halt die auch bis in die Produktion übergreifen, also die nicht nur der Händler, sondern auch der Produzent sind, gibt ja da also einige Online-Shops und die haben ja wirklich eine On-Demand-Produktion, also die haben den Shop voller Produkte, aber nichts davon ist produziert und genau da könnte man ja eine intelligente Fabrik bauen, die jetzt Produkt A, aber Sekunden später Produkt B, Sekunden später Produkt C, wo wir früher in der traditionellen Industrie vielleicht noch mit Werkzeugen gearbeitet haben, wenn es um Spritzbuchs beispielsweise ging, dass man da einfach schneller ist und da braucht man halt intelligente Lösungen.
Ja, und Und das geht einher mit einem immer größeren Grad an Individualisierung. Also ja. Wir leben in einer Welt, wir erziehen uns alle gegenseitig, dass wir eben nicht zufrieden sind mit genau diesem einen Produkt für ein Problem, sondern wir wollen 100 Produkte haben für ein Problem. Ja, denk einfach mal daran, wie aufwendig es manchmal ist, ein Cappuccino zu bestellen. Ja, auch wenn wir dafür jetzt keinen unmittelbar in da, wo ich jetzt gerade einen getrunken habe, kein Unified Edge im Augenblick sehen. Wer weiß, was bei Starbucks oder so kommt. Ja.
Na, du hattest ja den Charme, du hattest einen Barista, der wusste, was er mit
der Anfrage der hat mir von den Lippen wollen. Abgelesen, was ich wollte, aber nur um unsere Mentalität zu erläutern. Wir mögen es gerne immer mehr individuell. Und wenn du Produzent bist für Consumer, die individuelle Produkte haben wollen, dann musst du auch da schnell reagieren können.
Ja, das ist das, was ich meinte, dass das dann halt auch wirklich sozusagen on demand produziert wird. Und wichtig ist, wir wollen nicht nur individuell, sondern wir wollen jetzt auch sofort. Früher hast du für individuell noch Zeit gehabt, jetzt muss es sofort
Absolut.
Sein. Weil das sind wir auch gewohnt. Aber um nicht zu sehr abzuschweifen, also du hast auch ein Beispiel genannt, zum Beispiel Inventarisierung, automatisierte Inventarisierung, vielleicht auch Umverlagerung und solche Sachen. Es muss ja entschieden werden vor Ort, dass das vielleicht in Regal A oder B besser passt. Also das sind einfach so Ansätze. Das hat früher großen Personalaufwand bedeutet. Heute mit Robotik, Automatisierung kann man sowas eben vor Ort
und entscheiden. Und die Liste nach oben ist offen. Das sind klar. Ja nur Ideen. Wir haben das geclustert. Wir haben Umfragen gemacht und haben uns hier nicht umsonst auf diese vier Themen konzentriert. Da gibt es mit Sicherheit noch viel mehr Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Predictive Maintenance oder anderes.
Ja, absolut. Das macht ja Sinn. Ich meine, da gibt es ja auch Transportation und so weiter. Da gibt es auch noch weitere Branchen, für die es dann relevant wird. Um bei Healthcare nochmal den Leuten, die zuhören, nochmal ein bisschen ein Bild davon zu geben. Healthcare, wir denken jetzt an bildgebende Diagnostik, wir denken jetzt an irgendwelche Automatisierungen, vielleicht an Schichtplanungen oder irgendwas. Da vielleicht noch kurz, wie könnte da eine verteilte Struktur?
Ja, das ist jetzt just in time, weil den Tag vor dem Sachsen-Stammtisch war ich auf der DIMEA hier in Berlin und da haben wir das Gerät ausgestellt und da bin ich jetzt in Pole Position, um aktuelle Diskussionen mal auszuspeichern. Also das eine ist, was oft diskutiert wurde, du sagtest es schon in einem anderen Zusammenhang, ich glaube Einzelhandel, also sprich die Stabilität und die in gewissen Grenzen Unabhängigkeit. Es wird sich gewünscht, dass ein Krankenhaus oder eine Teilabteilung oder wie auch immer funktioniert und unabhängig ist von der Verbindung zu zentralen Ressourcen. Also sprich, weiterarbeiten kann, wenn denn mal eine Verbindung zu einem zum Beispiel Managed Service Provider oder gar Cloud Provider auch mal nicht da ist. Eine gewisse Autonomität, ja, das ist eine Sache, die da diskutiert wurde. Eine zweite Sache ist, das hast du bildgebende Diagnostik, das lebt natürlich auch davon von Schnelligkeit, ne? Und wir sprachen vorhin von KI. Wenn man über Healthcare, weiß nicht, vor 3, 4, 5 Jahren gesprochen hat, da war schon immer das Standardbeispiel Radiologie. Damals war es was Besonderes für große Häuser und in einem Datacenter, wo ein großer Rechner. Heute ist es normal. Heute würde man quasi sich ja unwohl fühlen, wenn nicht die Möglichkeit bestünde, seine Annahmen, seine Diagnosen gegen anderes zu vergleichen und Modelle zu nutzen, ja, um die sozusagen nochmal die Diagnose des Arztes eben auf höchstmöglicher Qualität zu bringen. Und grundsätzlich, ja, und hier mal nochmal einen Werbeblock für KI, Radiologie, ja, ist ein Thema. Aber was eigentlich fast alle mit uns diskutiert haben, ist, wie kann ich KI ganz standardisiert benutzen? Und zwar überall. Und das Top-Thema für überall ist der Arztbrief. Also was diskutiert worden ist, ist quasi, dass man sozusagen nicht mehr 100% der Wertschöpfung ganz alleine macht und die Ärzte sozusagen da sitzen müssen und ich weiß nicht, wie viele Stunden, ja, kenne ich jetzt nicht, Statistik, so und so viel, sagen wir 100, daran arbeiten, sondern dass schon vielleicht schon mal 60% vorgeschrieben ist. Ja, und das dann einfach nur noch kontrolliert wird, 10% und nochmal 30% individuell add-on. Ja, also Zusammenfassung im Krankenhaus, Stabilität, Resilienz, ja, dann natürlich bessere Vorhersagen, bessere Diagnosen und Operating.
Ja, ja, also und sprich, Dokumentation möchte ich vielleicht auch noch erweitern. Also genau, weil da gibt es ja, du musst ja nicht nur, genau, der Arztbrief ist ja das, was der Patient bekommt bei der Entlassung beispielsweise, während hingegen jeder Arzt, jede Schwester ja auch dokumentieren muss, was sie gemacht hat. Und auch das ist ein Riesenansatz. Also das Diktiergerät, das vielleicht mal gab, das dann einer abtippt und so weiter, da können wir ganz anders neu denken und das muss halt funktionieren. Stell dir vor, du hast da einen Prozessstau, kannst keinen entlassen, weil kein Arztbrief rauskommt, kannst nicht weitermachen, weil die Dokumentation stockt und da gibt es halt wirklich intelligente Möglichkeiten.
Und der Peter, du warst bei uns bei einer anderen Cisco-Veranstaltung im Berliner Büro, Partnertreff, ja, da hatten wir, ich weiß nicht, vor einem oder zwei Jahren mal über Eppendorf gesprochen. Ne? Mhm. So, und da wurde dann quasi das Thema Arztbrief von uns sozusagen mal vorgestellt. Ne? Also man sieht heute, man sieht anhand der Gespräche aus der DIMEA, wie weit das jetzt angehört. Das ist jetzt kein Pilot mehr, das Thema, was eine besondere Aufmerksamkeit bedarf, sondern das ist jetzt überall Diskussion. Mhm. Ne? Und wenn es überall Diskussion ist, da brauche ich auch eine Lösung für überall.
Ja, ist ja klar. Genau, also jetzt wird nicht mehr darüber diskutiert, was oder das Wie, sondern die Frage ist, wie bringe ich das an die Stellen, die es benötigen und möglichst, wie du gesagt hast, autark und unabhängig, weil das ist ja das Thema der aktuellen Zeit sowieso, dass man nicht zu starke Abhängigkeiten begleitet. So, und dann haben wir noch das Thema intelligente Städte.
Genau.
So, Deutschland, und die Referenz schlechthin, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, na, wir als Berliner, ich denke mal, wir sollten jetzt hier ganz schüchtern sein. Also man kann da immer Dinge besser machen.
Ja, klar.
Ja, man kann immer Dinge besser machen. Ich mache da mal nur eine große Überschrift und keine Detaildinge. Das hat immer was mit Sicherheit zu tun, mit Ausfallsicherheit, mit Zugangskontrolle, aber eben auch mit Ressourcensteuerung. Mhm. Ne? So, und da muss man halt just in time wissen, wie viel zum Beispiel verbrauche ich da und wie viel ist erlaubt an der Stelle, wo sollte es vielleicht anders sein. Wer darf rein, wer darf nicht rein, wer kriegt einen Alarm zur richtigen Zeit, sind die verteilten Strukturen, die ja manchmal schier unüberblicklich sind, sind die sicher? Ja? Oder kann ich sogar hier künstliche Intelligenz mit noch nutzen, ja, um den Grad an Sicherheit zu erhöhen? Also diese Dinge spielen da eine Rolle. Häufig im Umfeld von Gebäuden. Also hier geht es nicht nur um Wasser, Energie, Straße. Ja, sondern eben auch um die einzelnen Gebäude. Ja, und das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, zur öffentlichen Hand, ja, und zum öffentlichen Geschehen gehören halt viele Gebäude und da bieten wir an, ja, durch eben Security, Vernetzung, Berechnen dezentral, smarte Steuerung von Large-Scale-Infrastrukturen und das dann auch noch unter Zuhilfenahme von dezentralen KI-Systemen, dass wir eine Verbesserung erzielen.
Ja, genau. Und da, was mir da noch einfällt, weil wir gerade über unsere aktuelle Heimat gesprochen haben, so Verkehrssteuerung, intelligente, würde manchmal auch wahrscheinlich, könnte noch besser sein. Also ja. Funktioniert meist sehr gut. Notfalls steht einer auf der Straße und winkt, aber das kriegen wir, da könnte man noch ein bisschen intelligenter sein. Sehr schön. Mir fällt gerade ein, alles, was autark von sich aus, von seiner Natur her ist, also zum Beispiel Energiegewinnung kann ja gerne mal autark laufen, also auch verteilt, sei es Windparks, sei es irgendwie die jetzt irgendwie wieder kolportierten Mini-Kraftwerke und so weiter, warum auch immer. Der Punkt ist, mir fällt auch ein, ich meine, es kann ja auch ein Kreuzfahrtschiff sein, wo so ein System ideal reinpasst oder eine NASA-Mondmission vielleicht, weil habe ich mir mal gerade gedacht, um da mal ein bisschen weiter zu denken, das wäre ja...
Ja, ich würde mir alles wünschen, ja, ich würde dir nichts abwählen, aber um mal was Praktisches zu nennen, natürlich, Energieerzeugung muss nicht hierarchisch sein, ja, und Energieabnahme muss nicht hierarchisch sein, sondern kann sehr, und das tut unserem Land, glaube ich, gut, wenn das ganz doll vernetzt ist, ja, und dezentral funktioniert und auch Entscheidungen getroffen werden, dezentral, damit wir auf kürzesten Weg sozusagen Quelle und Senke bestmöglich miteinander verbinden. Was auch immer, der Rohstoff ist, ja, ist es, keine Ahnung, Wasser, ist es Energie, ist es irgendwas anderes, ja, Gas.
Sehr, sehr schön. So, was aus deinem Mund, da du jetzt Gespräche geführt hast, du warst im November dabei, du warst in einem Announcement auf der Cisco Live mit dabei, du hast ein paar Gespräche geführt. Was gibt's den Leuten mit? Was soll man sich merken zu dem, was wir gerade besprochen haben?
Man sollte sich merken, dass wir glauben, dass wir in einer Zeit leben, wo wir eine Transformation sehen von zentral dominierter IT, ja, zu zentral plus dezentral gestaltbarer IT, dass wir auf der Business-Seite davon profitieren werden, ja, dass es genügend Business-Needs gibt, wir haben sie eben gerade diskutiert, ja, um Dinge in der Peripherie besser zu machen, von der alle profitieren und dass Cisco mit dem System Unified Edge dafür ein Angebot macht, um dem Herr zu werden.
Und vielleicht würde ich das Ganze noch erweitern. Also wir haben ja darüber gesprochen. Was haben wir? Wir haben eine Compute-Leistung, die ungefähr 5 Servern entspricht, wenn man es voll ausbaut, sage ich mal. Ja, das kann man um GPU erweitern. Wir haben das Thema Switching, hast du angesprochen. Wir haben das Thema Firewall, wir haben das Thema SD-WAN. Wenn man mal in Deutschland, wo ja der Mittelstand 50% der Wertschöpfung oder zumindest der Arbeitsplätze ausmacht, ist es ja nicht nur verteilte Strukturen, weil das eine Möglichkeit ist. Das kann man ja weiterdenken. Da könnte man ja Richtung Managed Service denken, da könnte man Richtung Standardisierung, Verbund mehrerer Unternehmen in derselben Branche oder weiterdenken. Also da gibt es ja noch ganz neue Ansatzzwecke, die gar nicht so sehr auf einzelne Kunden mit ihren verteilten Systemen, sondern vielmehr auf den kleinen mittelständischen Kunden abzielen. Und da könnte es ja auch durchaus eine Lösung sein. Seht ihr das auch?
Da springe ich nochmal drauf. Natürlich sehen wir das und zwar nicht nur als eine Lösungsmöglichkeit für Endkunden, sondern ohne den Namen jetzt zu nennen, ganz praktisch gestern Abend ein Service Provider aus dem sächsischen Raum, der hat genau das gesagt. Also sprich, es ist ein Businessmodell, ja, dass man mit einem, nennen wir ihn mal Standard Cloud Extender, ja, als Arbeitsbegriff, also mit Unified Edge verschiedene Themen bedienen kann, ja, und das auch noch skalierbar macht für das Business von denen, die zunehmend die IT providen. Weil das ist eine andere Wette, die wir haben. Da können wir uns dann in einem weiteren Podcast mal unterhalten. Wohin entwickeln sich Managed Services? Also unser Forecast ist, dass 50% aller Managed Services in 2, 3, 4 Jahren von Managed aller Services, grundsätzlich von Managed Service Providern sozusagen ausgereicht werden. Und dafür müssen wir natürlich auch eine Antwort haben. Wie können denn solche Firmen, deren Kernbusiness nicht die Produktion der Schuhe ist oder des Gerätes, sondern deren Kernbusiness IT ist, wie können sie quasi unsere immer größer werdenden Bedürfnisse in der IT standardisiert und zu unseren Erwartungen befriedigen?
Ja, absolut. Also das ist auch nochmal ein guter Punkt. Also wir haben jetzt, erstmal haben wir über die Einsatzbereiche gesprochen. Wir hatten hier die Bereiche Einzelhandel, Industrie, dann hatten wir ein bisschen über Healthcare und auch intelligente Städte gesprochen. Da waren wir sehr gut unterwegs. Wir haben aber jetzt gerade auch zum Ende hin nochmal gesagt, dass man da auch anders denken kann von dem, der das Produkt bereitstellt, zu dem, der es nutzt, vielleicht auch in einer anderen Dimension, dass es nur Mittel zum Zweck ist, um einen Dienst zur Verfügung zu stellen, was sich vielleicht der ein oder andere auch schon gedacht hat, dass die Universalität des Produktes wahnsinnig viele Dimensionen eröffnet, auch viele Einsatzzwecke eröffnet, weil es eben kaum Voraussetzungen hat. Ich meine, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, zentrale Rechenzentren haben halt auch das Problem mit Strom, mit Kühlung. Und auch das ist wiederum ein weiterer Treiber, das vielleicht eher dezentral zu machen. Ja? Also eine große Lebensmittelproduktion wird auch immer mehr dezentral gemacht, auch an dezentrale Händler dann weitergegeben. Deswegen, da gibt es viele Ideen und ich hoffe, dass der Podcast heute dafür gesorgt hat, dass diese Ideen auch weitergedacht werden und wir dann darüber Bescheid wissen, was dann passiert. Also hat mir wieder riesig Freude gemacht, Uwe. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Vielen lieben Dank fürs Reinhören bei dieser super spannenden Folge mit Uwe. Also es war wieder ein Highlight und ich glaube, jeder hat eine Idee, was man mit dem Produkt alles machen kann. Falls ihr euch hier auch wieder fragt, von welcher vorhergehenden Folge haben die dann nochmal gesprochen, schaut in die Shownotes, da findet ihr die Details dazu. Beim nächsten Mal ist Jörg Schulz wieder mit dabei. Auch er zum zweiten Mal. Und beim letzten Mal haben wir über Agent Economy im Umfeld KI gesprochen und dieses Mal wollen wir nochmal das Thema KI Security betrachten und wollen uns nochmal konkret anschauen, wie geht man in der neuen Welt der KI mit dem Thema Sicherheit um und wie möchte das auch Cisco realisieren.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.